Micro Europa.
Sounds moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Como eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
In deinen Tälern wachte mein Herz mir auf zum Leben. Deine Wellen umspielten mich. Und all der holden Hügel, die dich Wanderer kennen, ist keiner fremd mir. Auf ihren Gipfeln löste des Himmels Luft mir oft der Knechtschaft Schmerzen. Und aus dem Tal, wie Leben aus dem Freudebecher, glänzte die bläuliche Silberwelle. Die heißen Ufer kühlt und den Lorbeerwald durchsäuselt, wenn die Sonne den Weinstock wärmt. Ach, wo ein goldner Herbst dem armen Volk in Gesänge die Seufzer wandelt. Hölderlins Gedicht über den Neckar ist ein Klassiker der deutschen Lyrik, genauso wie der Neckar der klassische Fluss im Schwabenland ist. Deshalb haben sich die Dozenten am Institut für Medienwissenschaft der Universität Tübingen gedacht, lasst uns den Neckar zum Gegenstand unserer Lehrveranstaltung machen. In einer experimentellen, crossmedialen Kooperation unter dem Namen Streaming Neckar sind Werkstücke über den Neckar entstanden und das innerhalb der unterschiedlichsten Medien. Ob TV-Beiträge, Zeitungsartikel, Radioproduktion oder Pageflow-Präsentation, alles ist dabei. Und damit ein Hallo an euch da draußen und willkommen zu unserer Mikro-Europa-Tübingen-Sendung auf der Wüstenwelle. Heute beschäftigen wir uns das letzte Mal mit dem Neckar. Hättet ihr gedacht, dass der Neckar so viel zu bieten hat? Es ist echt unglaublich. Heute geht es unter anderem um Fischtreppen, die Flößerei und Freizeitangebote auf dem Neckar. Ich bin Annika Petrasch und werde euch durch die heutige Sendung begleiten. Jetzt stimmen wir uns aber erst einmal mit den Klängen von Chris Rea und Gone Fishing ein.
Thank you.
you think is expected of you. But you'll never be free. May as well go fishing.
Wart ihr schon mal im Neckarbiotop in Ludwigsburg-Poppenweiler? Ich noch nicht, aber dafür meine Kollegin Tamara Richter. Sie hat ein ganz besonderes Augenmerk auf die Fischtreppe gelegt und einen Gesprächspartner gefunden, der darüber so einiges zu berichten weiß.
Ich befinde mich hier heute im Neckarbiotop in Ludwigsburg und mein Weg führt mich heute zu einer ganz besonderen Attraktion hier im Biotop. Nämlich zu der 1,7 Kilometer langen Fischtreppe. Und über diese möchte ich heute mehr erfahren. Ich befinde mich jetzt auf dem Fußgängerweg hier durch das Biotop und links entlang des Weges fließt bereits die Fischtreppe, die zunächst mal wie ein ganz gewöhnlicher Bach aussieht. Und noch ein paar Meter weiter hinter dieser Fischtreppe befindet sich der Neckar. Ja, und in weiter Ferne sehe ich schon die Schleuse Poppenweiler und zu der mache ich mich jetzt auf den Weg, denn dort treffe ich meinen Ansprechpartner. Jetzt gehe ich über eine Brücke, die über die Fischtreppe führt, auf die Schleuse zu und man hört nun auch, dass das Wasser schon deutlich lauter wird, denn ich stehe jetzt genau über der Fischtreppe. Und neben mir steht der Vorsitzende des Anglervereins Hans-Hermann Schock. Guten Tag, Herr Schock.
Guten Tag, Frau Richter.
Ich wollte jetzt einmal fragen, wir sehen ja jetzt hier unter uns die Fischtreppe. Allerdings sieht das gar nicht aus wie eine Treppe und Fische können ja auch keine Treppe hochsteigen, oder? Warum wird das Fischtreppe genannt?
Tja, ganz früher haben die Leute geglaubt, Fische können Treppen steigen und haben tatsächlich Treppen gebaut, über die dann Wasser floss und haben gedacht, die Fische springen dann in diesem Wasserstrom von Treppe zu Treppe. Irgendwann hat man festgestellt, es geht nicht. Heute nennt man sowas einen Beckenpass und baut da lauter Becken. Das ist wie lauter Badewanne hintereinander mit einem Durchgang, wo die Fische durchschwimmen können. Das ist die traditionelle Fischtreppe heute. Was wir hier sehen, das ist ein sogenanntes Umgehungsgerinne oder ein Umgehungsbach.
Das heißt, die Fischtreppe dient sozusagen als Umleitung um die Schleuse. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich sehe den Neckar da hinten und an irgendeiner Stelle zweigt die Fischtreppe ab. Aber woher wissen die Fische, dass sie die Ausfahrt nehmen müssen, um diese Umleitung zu finden?
Also wenn die Fische am Wandern sind, dann folgen die der Strömung. Sowohl Strom ab als auch Strom auf. Das heißt, die Fische, die auf dieser Seite des Neckars sind, die erkennen tatsächlich diese Strömung. Und wenn die größer ist wie die Hauptströmung im Strom, dann folgen sie dieser Strömung und schwimmen hier durch den Zugwiesenbach. Sowohl bergab als auch bergauf. Und wir haben da schon ganz gute Ergebnisse in der Zwischenzeit.
Warum ist denn die Fischtreppe so wichtig für die Fische?
Durch diese Fischtreppe jetzt können sie einfach ein Stück weiter schwimmen bis zur nächsten Schleuse. Das heißt, nochmal weitere 10 Kilometer hat sich denn ihr Lebensraum einfach verdoppelt. Es ist wichtig, dass die Fische wandern können, dass sie unterschiedliche Nahrungsplätze aufsuchen können. Und für die Fortpflanzung haben die bestimmte Ansprüche an das Gewässer, an den Untergrund, an die Uferbeschaffenheit. Und da versuchen die Fische einfach solche Plätze zu finden. Und deswegen ist die Wandermöglichkeit extrem wichtig.
Ich sehe hier jetzt unter uns in der Fischtreppe so eine Gitteranlage. Wie ein Kanal sieht das aus. Was hat es denn damit auf sich?
Also wir zwingen durch ein Gitterbauwerk die Fische, dass sie hier durch den Fischzähler durchschwimmen. Und wenn die Fische jetzt in das Zählwerk reinschwimmen, dann lösen die einen Scanner aus, der misst, dass hier jetzt gerade etwas durchgeschwommen ist. Könnte natürlich auch ein Ast sein, ja. Deswegen ist hinter dem Scanner eine Kamera, die filmt, was hier durchgeschwommen ist. Dann wird es hinterher manuell begutachtet und dann kann man sagen, hier ist ein Fisch durchgeschwommen und man kann auch fast immer die Art bestimmen und die Größe.
Und wie viele Fische sehen Sie da so durchschwimmen?
Wir hatten im Mai ca. 2500 Fische. Was wir hier im Umgehungsgerinne überwiegend sehen, sind strömungsliebende Fische. vorrangig die Barbe und die Nase. Das sind Fische, die eigentlich zurückgekehrt sind, der Neckar, die weg waren. Und die haben wir auch hier sehr oft drin. Und dann die sogenannte Weißfischader in der ganzen Bandbreite.
Gut, dann danke ich Ihnen vielmals für Ihr Gespräch. Ja, das war mein Gespräch mit Hans-Hermann Schock, dem Vorsitzenden des Anglervereins hier in Ludwigsburg. Und damit gebe ich zurück ans Studio.
Tamara Richter über die Fischtreppe im Neckarbiotop in Ludwigsburg.
I wish a buck was still silver. It was back when the country was strong. Back before Elvis and before the Vietnam War came along. Before the Beatles and yesterday, when a man could still work, still would. It's the best of the free life behind us now, and are the good times really over for good? And I went rolling downhill like a snowball headed for hell. With no kind of chance for the flag or the Liberty Bell. Wish a Ford and a Chevy would still last 10 years like they should. It's the best of the free life behind us now, and are the good times really over for good? I wish Coke was still cola and a joint bad place to be. And it was back before Nixon lied to us all on TV. Before microwave ovens, when a girl could still cook, still would. Best of the free life behind us now, are the good times really over for good? I've been rolling downhill like a snowball headed for hell. With no kind of chance for the flag, the Liberty Bell. I wish a Ford and a Chevy would still last 10 years like they should. Is the best of the free life behind us now? Are the good times really over? Stop rolling downhill like a snowball headed for hell. Stand up for the flag and let's all ring the Liberty Bell. Let's make a Ford and a Chevy that'll still last 10 years like they should. Best of the free life is still yet to come. The good times ain't over for good.
Ach, wurde dir auch so ein bisschen melancholisch? Das passiert mir ganz oft, wenn ich durch Altstädte laufe und die alten Häuser mit ihren Fassaden sehe. Und nicht nur mir geht das so. Anna Zieger hat sich eines Tages sogar gefragt, wie wurden eigentlich all diese Häuser gebaut? Die meisten stammen aus der Zeit des Mittelalters. Wie hat man die ganzen Baumaterialien zu dieser Zeit überhaupt transportieren können? Dabei ist sie auf interessante Informationen gestoßen.
Am Neckar gibt es ein paar der schönsten Fachwerkstätte Deutschlands. Einige der Gebäude sind über 700 Jahre alt. Doch woraus bestehen diese stattlichen Häuser? Wer hat sie errichtet? Wurde die Tübinger Universität wirklich auf Wissen gebaut? Und wo kam das ganze Holz her? Wie wurde es transportiert? Der Bauforscher und Archäologe Tilman Marstaller befasst sich seit 10 Jahren intensiv mit den Grundbauten der Städte und Dörfer am Neckar und deren Entstehung.
Es war immer schon bekannt, dass geflößte Hölzer vorhanden sind. Das wissen wir eigentlich erst seit einem Forschungsprojekt, das hieß Haus und Umwelt. Und damals ist es eigentlich klar geworden, dass die Flößerei einen sehr großen Einfluss auf die gesamte Holzarchitektur hier in der Region hatte.
Man unterscheidet zwei Arten der Flößerei. Die ungebundene Flößerei, welche den Transport von Brennholz beschreibt, und die gebundene Flößerei mit dem Transport von Bauholz.
Alles, was im Neckar transportiert wurde, hatte die kürzestmöglichen Transportwege. Das macht zum Teil das Holz auch günstig. Und das, was sozusagen über den Fluss gegangen ist, das konnte in großer Menge transportiert werden. Also bis zu 220 Stämme pro Floß konnten da einmal verflößt werden.
Die Hölzer kamen vom Schwarzwald über den Neckar in die Städte. Doch warum hat man überhaupt Stämme aus dem Schwarzwald und nicht einfach Baustoffe aus der Gegend benutzt? Das liegt am Material selbst. Denn Nadelholz eignet sich besser zum Bau größerer, stabilerer Gebäude. Tannen, Fichten und Lärchen, diese Baumarten kamen in nahen Waldgebieten wie dem Schönbuch nicht vor.
Nadelholz, muss man einfach wissen, ist bautechnisch ein ganz wichtiges Material, weil es langfaserig ist und weil es für große, lange Bauteile die optimale Baumaterialien, also die optimale Ressource darstellen. Lange Bauteile, die auf Biegebelastung ausgelegt sind, wie zum Beispiel Dachsparren oder die Deckenbalken, Dachbalken. Solche Hölzer, die hat man sehr gerne aus Nadelholz gemacht.
Der Flößerhandel war essentiell für den Aufstieg der Städte am Neckar. Seine Hochzeiten hatte der Handel mit den wertvollen Stämmen immer dann, wenn spezielle Bauaufgaben anstanden. Dazu gehörten unter anderem das Tübinger Stift oder die universitären Neubauten Mitte des 19. Jahrhunderts, zu der Zeit, als es noch keine Eisenbahn gab. Noch einmal Tilman Marstaller.
Alle Anrainer am Neckar sind natürlich in großem Vorteil, Standortvorteil, gegenüber allen im Hinterland befindlichen Orten, weil sie direkten Zugriff auf den Fluss hatten.
Tübingen ist nicht die einzige Stadt, in der man noch Spuren der Schwarzwaldhölzer finden kann. Städte wie zum Beispiel Rottenburg und Horb haben auch von dem Flößerhandel profitiert. Das berichtet der Vorsitzende der Flößerzunft Oberes Nagoldtal, Martin Spreng.
Bei allen Städten ist es so, ja. Man hat das Bauholz einfach gebraucht. Man hat das Holz gebraucht, um zu heizen. Man hat das Holz gebraucht, um Licht zu machen. Und Werkzeuge, alles, was damit zu tun hatte, brauchte man Holz. Insofern, ohne die Flößerei hätte dieser Aufschwung auch hier im Mittelalter mit den ganzen Städten hätte überhaupt nicht stattfinden können.
Die Stämme waren aber nicht die einzigen Waren, die in den Süden transportiert wurden. Mit dem ersten Flößervertrag zwischen Baden und Württemberg 1342 wurde beschlossen, dass die Flößer über alle Grenzen hinwegfahren durften. Das heißt auch, dass sie weder Zoll zahlen mussten, noch allzu oft kontrolliert wurden.
Weil dadurch haben sie natürlich dann, wenn sie die Grenze überschritten haben, haben sie natürlich auch Schmuggler können und so. Ne? Also man hat auf der einen Seite hat man Ware transportiert, ganz klar, also auch offiziell. Aber in den Zwischenräumen der Stämme hat man dann natürlich auch mal eine andere Sache mitgenommen. Ne? Man hat also auch Steine zum Beispiel transportiert.
Mit dem Aufstieg der Eisenbahn Ende des 19. Jahrhunderts kam dann auch das Ende der Flößerei. Das letzte Floß ging 1899 den Neckar hinunter. Die Flößerei gibt es heute nicht mehr. Aber ohne die Flößerhölzer des Neckars wären unsere Städte heute nicht die gleichen.
Anna Zieger über die Flößerhölzer, die beim Bau der Häuser zum Einsatz kamen. Ihr hört Mikroeuropa Tübingen auf der Wüstenwelle, heute mit dem Thema Neckar. Die Flößerei gibt es übrigens schon beinahe seit Anbeginn der Menschheit. Sie war bis Anfang des 20. Jahrhunderts weltweit von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Nina Scheckenhofer hat sich mit Martin Spreng getroffen, dem ersten Vorsitzenden der Flößerzunft Oberes Nagoldtal im Schwarzwald.
Ich befinde mich hier in Altensteig an der Monharder Wasserstube und stehe hier mit dem ersten Vorsitzenden der Flößerzunft Oberes Nagoldtal. Hallo Herr Spreng.
Hallo.
Zunächst einmal die Frage, wie lange sind Sie schon Mitglied der Flößerzunft und wie sind Sie dazu gekommen?
Ich bin 20 Jahre bei der Flößerzunft
Und ich bin da dazu gekommen, dass ich hier nach Altensteig beruflich gekommen bin. Aber in meiner Kindheit bin ich aufgewachsen in Pforzheim und das ist eine große Flößerstadt. Und das hat mich damals schon als Kind fasziniert. Und wie ich jetzt nach Altensteig gekommen bin und habe gesehen, dass es da eine Flößerzunft gibt, dann bin ich beigetreten.
Und wie lange gibt es die Zunft schon?
Die gibt es schon seit 1987. Und zwar ist da diese Staustufe, die hier im Hintergrund ist, entstanden nach Originalplänen. Und da hat man dann überlegt, jetzt hat man so ein tolles Denkmal in Anführungszeichen, was macht man da damit? Und dann hat sich diese Flößerzunft gegründet.
Und was genau macht Ihre Flößerzunft heute noch?
Wir machen Flößerführungen, das heißt Schulklassen, Vereine, Familienfeiern etc. können uns buchen und denen erklären wir, zeigen wir, wie die Flößerei stattgefunden hat. So ein bisschen auch über die Geschichte der Flößerei und auch über Geschichtchen der Flößer. Und da kommen Leute aus der Türkei, aus Spanien, Frankreich, der Schweiz. Also wir haben eigentlich schon alle möglichen Menschen gehabt, die zu uns gekommen sind, um eine Flößerführung mitzumachen. Und wir bauen auch Flöße und zeigen, wie das stattfindet mit der Flößerei.
Sie haben gerade die Geschichte schon angesprochen. Wie groß war damals die wirtschaftliche Bedeutung der Flößerei?
Also das kommt natürlich darauf an, zu welcher Zeit. Nach dem 30-jährigen Krieg, wo in Europa alles zerstört war, ist Holland gegründet worden. Und die haben beschlossen, eine Schiffsmacht zu werden. Und die haben ganz viel Eichenholz gebraucht und haben das also hier in den Mittelgebirgen gekauft. Und auf dem Weg dahin, über die Enns, den Neckar und den Rhein, haben die ganz viel Holz auch mitgenommen, weil nach dem 30-jährigen Krieg ist ein Aufschwung in den Städten hat stattgefunden. Und da hat man ganz viel Holz gebraucht, weil die Häuser hat man aus Holz gebaut. Man hat sämtliche Werkzeuge hat man Holz gebraucht. Um die Beleuchtung zu machen, hat man Holz gebraucht. Also es war ein Holzjahrhundert und das zeigt auch die Bedeutung von der Flößerei und dem Holz.
Und wie oft wurden die Flöße ausgetauscht auf der Strecke?
Die wurden sehr oft ausgetauscht, weil die Fahrtechnik richtet sich nach dem Fluss. Ob der Fluss breit ist, ob der Fluss tief ist, ob der Fluss reißend ist, da braucht man immer eine andere Fahrtechnik. Und vor allen Dingen ist auch so, dass die Flöße, die beispielsweise im Schwarzwald losgefahren sind, die haben ganz anders ausgesehen, wie wenn sie dann nachher auf dem Neckar waren oder wenn sie dann nachher auf dem Rhein gefahren sind.
Die Flößerei gilt ja als ein gefährlicher Beruf. Was war zu beachten, wenn man Flößer war?
Also es war ein gefährlicher Beruf, weil man muss sich also vorstellen, dass hier beispielsweise auf den Wildbächen, wenn es da um die Kurven ging oder so, da hat also schon mal jemand das Floß verlassen und ist unter das Floß beispielsweise gekommen. Und da war es also dann an solchen Stellen, wo Stromschnellen waren oder so, also schon gefährlich.
Sie stehen ja jetzt hier in Ihrer traditionellen Tracht. Hat jede Flößerzunft ihre eigene Tracht gehabt oder war die für alle gleich?
Es ist so, dass das ja eine Arbeitskleidung war, also eine Tracht. Insofern gab es nicht. Und bei uns ist es also so, dass man sich Lederhosen leisten konnte. Und diese Lederhosen, die haben natürlich dann einen Sicherheitseffekt, weil wenn du mal auf dem Floß fliegst, dann verreichst du nicht die Beine. Aber um die Jahrhundertwende haben alle schwarze Hosen angehabt und weiße Hemden und eine Weste drauf.
Also unser Thema ist ja der Neckar. Wissen Sie, ob es irgendwelche Verbindungen zwischen der Flößerei im Schwarzwald und auf dem Neckar?
Ja, natürlich. Der Neckar ist das wichtigste Zwischenstück. Zwischen der Nagold, der Enns, der Würm, die in Pforzheim zusammengeflossen sind, und der Neckar, da konnte man dann schon größere Flöße bauen.
Und wissen Sie, wann die Ära der Flößerei geendet hat, beziehungsweise warum?
Die Ära der Flößerei hat geendet nach der Erfindung der Dampfmaschine. Nämlich, dass man Dampfschiffe und eine Eisenbahn gebaut hat. Und die Eisenbahn war natürlich viel schneller zum Transport von Baumstämmen. Und bei uns war es also so, dass 1911 das letzte kommerzielle Floß gefahren ist.
Das war das Interview von Nina Scheckenhofer mit Martin Spreng. Wenn euer Interesse an der Flößerei geweckt wurde, jedes Jahr findet im September ein Flößerfest an der Monharter Wasserstube in Altensteig statt. Catch a wave and you're sitting on top of the world. Don't be a
afraid to try the greatest sport around.
Catch a wave, catch a wave.
Catch a wave and you're sitting on top of the world. Oh, 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 oh. Not just a fad, cause it's been going on so long.
Catch a wave, catch
all
a wave.
I'll be surfing soon, and when they catch a wave, they'll be sitting on top of the world. Ooh, 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 ooh. Sitting on top of the world. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. So take a lesson from a top-notch surfer boy.
Catch a wave, catch a wave. But don't you treat it like a toy.
Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. Just get away from the shady turf and maybe go catch some rays on the sunny surf. And when you catch a wave, you'll be sitting on top of the world.
Eben hatten wir es von der Flößerei, jetzt geht es um den Freizeitsport. Wusstet ihr, dass man Kanusport auch auf dem Neckar betreiben kann? Es gibt die unterschiedlichsten Variationen, von denen das Wanderpaddeln nur eine ist. Sarah Diederich hat sich bei den Paddelfreunden in Tübingen umgeschaut.
So hört es sich an, wenn man mit Jürgen Lakert in einem Kanader über den Neckar paddelt. Jürgen ist der Wanderwart der Paddelfreunde Tübingen und betreibt das Wanderpaddeln bereits seit 20 Jahren. Dieser Sport ist sehr zeitaufwendig.
Das Wanderpaddeln fängt an mit einer Tagestour und hört im Endeffekt auf mit Mehrjahrestouren.
Der Begriff Wandern suggeriert, dass das Paddeln sehr einseitig ist. Doch weit gefehlt.
Da gibt es sehr viele unterschiedliche Sachen. Im Grunde macht man das Wanderpaddeln, um sich zu erholen, mit der Familie zu fahren, den Kindern was Schönes beizubringen, die Natur zu beobachten, stille Seen zu genießen. Geht aber auch etwas sportlicher, wenn man dann auf längeren Touren ist. Es gibt auch mal windige Wetter, da muss man halt auch mal sportlich durch.
Es gibt sogar Wettbewerbe im Wanderpaddeln. Es geht nicht darum, wer der Schnellste ist, sondern darum, dass man überhaupt ins Ziel kommt. Die Streckenlänge variiert von 50 bis zu 135 Kilometern. Was nun genau den Neckar für das Wanderpaddeln so attraktiv macht, ist seine Vielseitigkeit. Von Rottweil-Oberdorf bis Sulz kann der Neckar bei gutem Wasserstand befahren werden.
Ab Sulz kann man ihn fast das ganze Jahr überfahren. Und da bietet er eigentlich schon schöne Wanderstrecke. Ein bisschen abwechslungsreich, kleine Stromschnellen.
Der untere Abschnitt geht von Wernau nach Bloching und zeichnet sich durch seine Stromschnellen aus. Egal wo man nun paddelt, die Natur steht im Zentrum. Die Tübinger Paddelfreunde achten deswegen darauf, die Umwelt beim Paddeln nicht mit Abfall zu belasten und die Uferböschungen nicht dadurch zu beschädigen, dass sie mit den Booten unnötig nahe an die Pflanzen heranfahren. Mindestens genauso wichtig wie die Umwelt ist aber die Sicherheit.
Gefährlich ist jede Kenterung, egal wo. Es kann auf dem Strom sein, auf der Elbe, es kann auf dem Bodensee sein, bei flachem Wasser.
Auch plötzlich auftretende Wellen können gefährlich werden. Die eigentliche Gefahr geht aber weniger vom Wasser aus, als vielmehr vom Verhalten der Paddler. In einer solchen Lage heißt es, Ruhe bewahren.
Es gab gerade vor kurzem einen toten Vater in Neckarhausen. Es gibt immer wieder, also man kann fast sagen, alles vor der Jahr, glaube ich mal, Toter. A, durch Leichtsinnigkeit, B, auch wirklich durch Hochwasser.
Wenn man sich aber an die Regeln hält, sich gut vorbereitet und gut geschult ist, kann einem beim Wanderpaddeln eigentlich nichts passieren. Nicht umsonst hat der Paddelsport so viele Anhänger. Aber was genau gefällt den Paddlern denn nun an ihrem Hobby?
Ich glaube einfach wegen Gruppengefühl und auch Naturerleben und es ist sehr abwechslungsreich.
Beim Paddeln gibt es so viele unterschiedliche Arten, Kajak zu fahren. weil es immer Spaß macht. Es ist toll, auf dem Neckar in Tübingen vor allem auch zu paddeln, und die Ausfahrten machen unglaublich viel Spaß.
Ich mag am Wassersport gerne, dass man mit dem Wasser immer verbunden ist und dass man immer weiter sich fortbewegen kann.
Was gefällt mir besonders dran? Die Bewegung draußen in der freien Natur. Man kommt in Regionen, wo man weder zu Fuß noch mit dem Fahrrad noch mit dem Auto hinkommt. Wir sind in wunderschönen Landschaften.
Das Paddeln ist halt einfach ein Sport für jedermann. Ob Mann oder Frau, ob jung oder alt. Und der Neckar zeigt, dass er nicht nur ein langweiliger, dahinfließender Fluss ist. Im Gegenteil. Er ist ruhig, er ist wild, er ist eine Laune der Natur.
Der Neckar als ein Ort der Erholung, ein Sportplatz und ein Sammelort für Naturfreunde. Ein Beitrag von Sarah Diederich für Mikro Europa Tübingen auf der Wüstenwelle.
Mikro Europa.
Mikro Europa.
Wanderpaddeln ist ja etwas gemütlicher, aber es geht auch etwas heftiger. Wildwassersport nämlich. Das klingt erst einmal eigenartig, immerhin ist der Neckar doch in der Regel ein ruhiger Fluss. Lutz Scheidler ist Wildwasserwart bei den Paddelfreunden Tübingen und hat mir erzählt, dass der Neckar gerade für Anfänger im Wildwassersport besonders gut geeignet ist. Kraftvoll, ungezähmt und respekteinflößend. Wer Wildwassersport betreibt, setzt sich mit dem Wasser als Naturgewalt auseinander. Lutz Scheidler kam vor rund 40 Jahren zum Kanusport und erklärt, was Wildwasser bedeutet.
Es wäre einfach ein etwas schneller strömendes Gewässer als jetzt so ein normaler Fluss oder Bach wie der Neckar, der auch Hindernisse enthalten kann in Form normalerweise von Steinen, die man umfahren muss, und der auch uneinsichtige Stellen enthält, also wenn es um Kurven geht und man nicht genau sehen kann, wie es dahinter weitergeht und wo die Fahrtroute ist, weil lauter Steine drin liegen, zwischen denen man durchfahren muss, das wäre dann ein Wildwasser.
Der Neckar ist kein schnell fließender Fluss, aber für Einsteiger eignet er sich gerade deshalb gut.
Wenn man völlig ohne Erfahrung dazukommt, muss man eigentlich zunächst mal lernen, geradeaus zu paddeln mit diesen Booten, weil sie sind darauf gezüchtet, möglichst wendig zu sein.
Die Boote heißen Kajaks und zeichnen sich dadurch aus, dass sie etwa 2,5 Meter lang sind und ihr Bug und Heck hochgezogen sind. Dadurch lassen sich die Kajaks im Wasser schneller lenken und können so rechtzeitig Hindernissen ausweichen. Neben den gängigen Modellen gibt es aber auch noch weitere. Die kleinen Boote sind vor allem für Jugendliche besonders interessant, berichtet Yannick Weiß, Jugendwart bei den Paddelfreunden Tübingen.
Also sogenannte Spielboote oder Playboats, mit denen man dann so ein bisschen Rodeo fahren kann in Wellen oder auf dem Flachwasser. Dann irgendwelche Loops, also sogenannte Loops, die kann man als Salto auch bezeichnen.
Wenn man gelernt hat, mit den Booten richtig zu paddeln, kann man eine Stufe weitergehen, sagt Lutz Scheidler.
Dann übt man die einfachen Manöver, wie Kurven fahren, gegen den Strom schräg traversieren von einer Flussseite auf die andere. Dasselbe vorwärts und rückwärts, weil wenn man in einer Gruppe in Linie den Fluss runterfährt und der vorderste etwas langsamer fährt, um zu gucken, wo die Fahrtroute ist, müssen alle anderen dahinter rückwärts paddeln, ohne dabei die Richtung zu verlieren.
Traversieren bedeutet, von einer Flussseite auf die andere zu paddeln. Es ist ein wichtiges Manöver, das man auch auf dem Neckar gut üben kann. Durch künstliche Stauwerke entlang des Neckars gibt es einige Strecken mit größerem Wellengang, beispielsweise in Wendlingen oder auch am Tübinger Stauwerk. Die Stellen sind gerade bei Hochwasser besonders interessant. Trotzdem sollte man als Anfänger immer vorsichtig sein, mahnt Lutz Scheidler.
Bei vielen Flussbefahrungen, nicht bei allen, aber bei vielen kommen immer wieder diese schwierigen Stellen, wo man erst aussteigt, sich das Ganze anschaut und dann je nach Tagesform, Wetter, Wasserstand und ob man die Stelle vielleicht kennt und sie schon mehrmals gefahren ist, dann entscheidet, heute fahre ich sie oder heute umtrage ich sie.
Entscheidend sei, immer auf sein Bauchgefühl zu achten. Das Alter spielt übrigens keine Rolle, wenn man Wildwassersport machen möchte. Noch einmal Yannick Weiß.
Ich habe angefangen mit Paddeln, glaube mit 10 Jahren. Und ursprünglich wollte ich insgesamt einfach was mit Wassersport machen und habe dann erst ein paar Boote unten auf dem Neckar segeln gesehen Und dann hat ein Bekannter von uns mich eingeladen, zum Bootshaus zu kommen. Und dann habe ich mal angefangen und ein bisschen reingeschnuppert. Hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin.
Andere Wildwasserfahrer wie Lutz Scheidler sind schon über Jahrzehnte dabei und definitiv keine Einsteiger mehr. Sie haben den Neckar verlassen und befahren die großen Flüsse in Österreich oder Slowenien. Doch egal ob Einsteiger oder Profi, ein Aspekt steht im Wildwasser immer im Vordergrund.
Es ist ein wunderschöner Sport. Man kann die Natur genießen in einem Ausmaß, wie es eigentlich bei wenigen Sportarten der Fall ist. Es hat den Vorteil, dass man relativ wetterunabhängig ist, im Gegensatz zu Gleitschirmfliegern oder Seglern, die immer Wind oder Sonne oder beides möglichst brauchen. Man ist ziemlich dicht an der Natur. Man sollte sie achten und schützen. Auch aus dem Grund, damit nicht noch mehr Gewässersperrungen ausgesprochen werden und der Raum, in dem Kanuten sich bewegen können, noch weiter beschränkt wird.
In diesem Sinne, gute Fahrt. Das war mein Beitrag über den Wildwassersport und für alle unter euch, die die Sehnsucht nach der See gepackt hat, kommt jetzt Sailing in der Fassung von Rod Stewart.
I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying. Across the sky, I am flying, passing high clouds to be with you, to be free. Can you hear me? Oh, can you hear me? Find Bob Nye. Far away, I am dying, forever crying, to be with you, who can say? Can you hear me? Oh, can you hear me through the dark night? Far away, I am dying, forever crying, to be with you, to be free, oh Lord. To be free, oh Lord.
Wanderpaddeln oder Wildwasser, der Neckar bietet viel Abwechslung. Doch das Freizeitparadies hat auch seine Schattenseiten. Wenn es um Kriminalität rund um den Neckar geht, ist die Wasserschutzpolizei als erstes am Tatort. In Stuttgart ist sie für 75 Flusskilometer und die darin liegenden 13 Schleusen zuständig. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist das Bergen von Beweismitteln und allerlei anderen Funden im Neckar. Sabrina Stehlig hat mit Gerhard Grau, Cheftaucher der Wasserschutzpolizei, und seinem Kollegen Polizeihauptkommissar Stefan Noteis gesprochen.
Alles, was sich ein Mensch überhaupt vorstellen kann, wird tatsächlich von uns gefunden oder auch geborgen. Und das, was man sich nicht vorstellen kann, genau das wird auch gefunden und geborgen. Unter anderem gehören ja auch Munition und Sprengmittel aus dem Zweiten Weltkrieg dazu. Das heißt, auch in Kooperation mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst suchen die Taucher praktisch nach Bomben, nach Munition, nach Sprengmitteln aller Art, die aus irgendeinem von den beiden Kriegen, sofern es noch auffindbar ist, suchen die und bergen diese Gegenstände dann mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst dann zusammen.
Nach über 70 Jahren sind die Hinterlassenschaften aus den Weltkriegen nicht nur in Land eine Realität. Eine Bergung ist kompliziert und benötigt eine komplexe Infrastruktur. Dabei spielt die Spurensicherung eine wesentliche Rolle. Gerhard Grau.
Bei größeren Gegenständen wird es angeschlagen mit Ketten, Drahtseilen, Bergeschlaufen, je nachdem. Und dann entweder über Seilwinden oder aber über Kranmöglichkeiten dann einfach aus dem Wasser geborgen. Kleinere Gegenstände, die tun wir direkt selber bergen. Und wir versuchen in der Zwischenzeit, die so spurenschonend wie irgendwie möglich zu bergen, sodass die kriminaltechnischen Institute noch die Möglichkeit haben, unter Umständen irgendwelche Spuren zu sichern.
Die fachkundige Vorgehensweise der Wasserschutzpolizei ist Voraussetzung dafür, dass Spuren der Tatorte nicht kontaminiert werden. Der Tatort sollte immer möglichst unberührt sein. In seiner langjährigen Dienstzeit hat Cheftaucher Gerhard Grau schon so einiges aus dem Neckar geholt.
Es gab da schon skurrile Sachen, entweder einbetonierte Köpfe, die vom Torso getrennt waren, Leichenteile, die im Blumenkübel einbetoniert waren und versenkt worden sind, oder aber ein angeblicher Mafia-Mord, wo sich dann das Opfer letztendlich hat sich dann herausgestellt, dass es sich selber gerichtet hat und eine Sonderkommission eingerichtet worden ist, morgens eben mit dem vermeintlichen Mafia-Hintergrund. Und abends konnte man sie dann wieder auflesen, weil mir die Tauchgruppe dann eben alle Tatmittel und Tatwaffe und sowas gefunden haben. Vom Schlüssel über die Patronenhülse und die Tatwaffe.
Manchmal, so Stefan Notheiß lächelnd, gäbe es auch sehr skurrile Alarme und schüttelt beim Erzählen den Kopf.
Zunächst war mal eine traurige Mitteilung von einem Leichenfund im Neckar. Wir fahren hin und dann war es vom Orion Verlag eine aufblasbare Puppe, wo die Luft halb draußen war.
Sabrina Stehlig über die Wasserschutzpolizei und ihre Funde. Ihr hört auf der Wüstenwelle Mikroeuropa Tübingen, heute mit dem Thema Neckar.
On a crowded beach, in a distant time, at the height of summer, see a boy of five, at the water's edge, so nimble and free, jumping over the ripples, looking way out to sea. Now a man comes up from amongst the throng, takes a young boy's hand, and his hand is strong. And the child feels safe, yeah, the child feels brave, as he's carried in those arms, up and over the waves. Deeper water, deeper water, deeper water is calling him on. Let's move forward now, and the child's 17, with a girl in the backseat, tugging at his jeans. She knows what she wants, she guides with her hand. All the boys cry inside him, I'm a man, deeper water, deeper water, deeper water,
child is a joy, but death doesn't care. Just who it destroys. Now the woman gets sick, thinks down to the bone. She says, where I'm going next, I'm gone.
Jetzt habt ihr schon so viel über den Neckar gehört, aber eine Sache haben wir noch gar nicht erwähnt, die Dialekte am Neckar. Ich zitiere jetzt nur, ich möchte da vorsichtig sein, ich bin selber keine Schwäbin. Denn ein Schwabe ohne Schwäbisch ist wie ein Fisch ohne Wasser. Denn wo nicht Schwäbisch geschwätzt wird, ist die Welt für den Schwaben lebensfeindlich. Deshalb gibt er seinen Senf zu allem im Schwäbisch, nur so kann er verstehen, was um ihn herum passiert. Das hat Dominik Kuhn, genannt Dodo Kay, im Blut. Egal ob Bundestag oder Rede von Obama, Dodo Kay legt sie dem Schwaben in den Mund und zeigt damit den typisch schwäbischen Blick auf die Welt. Da wird der Bundestag mal schnell zur Vereinssitzung im Adler und Angela Merkel zur Anita. Antonia Bachmann hat mit Dodo Kay gesprochen und so hört sich die Welt auf Schwäbisch an.
Vereinssitzung vom SV 49 im Adler in Leimerstedt. Tagesordnungspunkt 14b.
Anita hat gestern, wo sie zurückkomme, ist festgestellt, dass im Vereinsheim bitterlich kalt ist und da wollte sie jetzt mal was dazu sagen.
Der eiskalte Kälteeinbruch hat uns ja alle eiskalt erwischt. Ich verstand allerdings nicht, warum im Vereinsheim nicht einmal einer rumgeht und alle Heizkörper entlüftet, damit es in dem Heim mal wieder richtig heizen tut.
Ausufernde Reden, aber wenig Inhalt. So erlebt der Schwabe den Bundestag. Und darüber kann er auch schmunzeln. Scheinbar ohne Anstrengung bringt Dodo Kay sein Publikum zum Lachen. Da fragt man sich schon, wie so eine geniale Comedy entsteht. Der Bundestag als Vereinssitzung, das muss einem erstmal einfallen.
Das ist jetzt ein bisschen wissenschaftlich, aber Comedy funktioniert immer, wenn eine Fallhöhe drin ist. Also immer, wenn irgendwie zwei Sachen null zueinander passen. Und deswegen ist immer gut, man hat eine Bildwelt A, dieser großartige Bundestag, der da über weltbewegende Themen redet. Und dann wird es halt lustig, wenn die Bullshit erzählen. Das ist mal die erste Fallhöhe. Und die zweite Fallhöhe ist, dass sie auch noch Schwäbisch reden.
Dodo Kay macht Bühnenshows, seine Clips laufen hervorragend auf YouTube. Aber das war nicht sein ursprünglicher Beruf. Dodo Kay ist eigentlich Filmemacher und Toningenieur. Sein Arbeitsplatz ist das Tonstudio. Und dort kam er vor 10 Jahren auf die Idee, ein bisschen zu experimentieren.
Ich habe damals 24 angeguckt, schwäbische Fernsehserie, und dachte, hey, das wäre doch witzig, wenn der Typ Schwäbisch reden würde, und habe das einfach mal nachsynchronisiert, also ohne Sinn und Behuf. Es gab nie einen Plan. Ich habe mich hingesetzt, habe alle Stimmen selber gesprochen, die Geräusche neu gebaut, Musik drunter gemacht, weil das ja eigentlich so mein Urjob ist. Und dann habe ich es auf YouTube hochgeladen und es wurde ein Hit. Wenn mir das damals einer gesagt hätte, hätte ich es nicht vorausgesehen.
Clips auf Mundart sind im Netz sehr beliebt. Das zeigt, dass Menschen sich durch Dialekte verorten, sich zugehörig fühlen. Und gerade den Witz im Witz kann man im Dialekt am besten verstehen. Aber was ist eigentlich witzig für einen Schwaben? Wie tickt der Schwabe überhaupt?
Der Schwabe gilt ja als anständig, sauberle, Kehrwoche, gelber Sack, Häuslebauer. Das halte ich aber für ein Klischee, weil der Schwabe hat auch andere Seiten. Aber es ist natürlich schon so, dass sich der Schwabe in erster Linie, zumindest hier bei uns in der Gegend südlich von Stuttgart, sehr anständig verhält. Man ist immer recht, man muss recht sein. Und das steht dann oft im krassen Kontrast zur Realität, also dass man halt doch nicht so recht ist. Und das versuche ich immer rauszuarbeiten.
Auf Antenne 1 spricht Dodo Kay eine Radiokomedy, der Schwabman. Da gibt es einen Typ, der Spider-Man aus Neckarsulm, der die anderen schon mal dran erinnert, dass sie vergessen haben, den gelben Sack herauszustellen. Schwabman ist im Ländle sehr beliebt.
Jeden Morgen wache ich mit dem Schwabman auf und meine Kinder auch mit dem Schwabman. Und wir rufen uns dann immer schon zu. Schwabman, komm schnell, du musst kommen. Was so viel heißt, wie steh jetzt endlich auf.
Die Sprüche von Dodo Kay sind so treffend, dass sie der Schwabe auch gerne auf dem T-Shirt trägt. Dodo Kay betreibt den T-Shirt-Verkauf im Nebenbei. Der Anlass für einen dieser Sprüche, berichtet Dodo Kay, war die Begegnung mit seiner Nachbarin, Frau Kurz.
Grüß Gott, Frau Kurz. Und sie guckt mich an, kennt mich nicht, guckt weg, guckt wieder hin und sagt, ah, ich hau sie Arschgaret, Kind. Und ich dachte natürlich, wie jeder, der das hört, was, what the fuck, hat die jetzt gerade Arsch zu mir gesagt? Aber das ist halt Schwäbisch. Das heißt halt eigentlich zarste Zirsch, ich hau sie Zirschgaret, Kind. Und ich hau sie Arschgaret, Kind, finde ich echt großartig.
Wer einmal reingehört hat, kann es nicht mehr lassen. Dodokai spricht dem Schwaben aus dem Herz. Und da macht es dem Schwaben auch nichts aus, wenn er vorgeführt wird. Da kann schon mal eine bewegende Ansprache Obamas in die Wilhelmstraße in Reutling verlegt werden. Und sie dreht sich um des Schwabens größtes Problem mit seinem Drahtesel, hochdeutsch auch Fahrrad genannt.
Danke! Danke, liebe Miteigentümer, fürs Erscheinen. Heute Mittag hier zur alljährlichen Eigentümervollversammlung des Wohnblocks Wilhelmstraße 48. Danke. Was mich echt nervt, ist das Thema Fahrräderabsteller im Hausgang. Bei uns stellt jeder Dackel gerade, wie es ihm passt, sein Drahtesel in den Hausgang nahe. Trotz Verbotsschild. Und die Ellermeister sind so rostige Gäppel. Mit granatenmäßig dreckige Räufe.
Sauerei!
Genau! Und der Mellermeister geht mir auf den Geist, wenn im Winter der Schneematsch an die Räufe hängt und der ganze Seuch, eine Mischung aus Wasser und Salz, im Hausgang umeinander fährt und sich wirklich kein einziger Mieter berufen fühlt, mal einen Putzräumer zu nehmen, die Brie zusammen zum Fegen und draußen in Kanalisation reinzukippen. Dabei wäre etwa 5 Meter von der Haustür entfernt ein Dola-Deckel in der Straße.
Genau!
Das war Antonia Bachmann über Dominik Kuhn alias Dodokai. Leider war's das schon wieder für heute von Mikroeuropa Tübingen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was Neues über den Neckar erfahren. Die Sendung entstand im Rahmen unserer crossmedialen Zusammenarbeit der unterschiedlichsten Lehrveranstaltungen innerhalb des Instituts für Medienwissenschaft. Die Beiträge waren von Tamara Richter, Anna Zieger, Nina Schenkenhofer, Sarah Diederich und mir sowie Sabrina Stelig und Antonina Bachmann. An den Reglern saß Anna Ivanova, Redaktion Ulrich Hegele. Schaut auch mal auf unserer Homepage unter mikro-europa.de vorbei und besucht uns bei Facebook. Nachhören könnt ihr alle Sendungen auf der Homepage der UB Tübingen. Vom Mikrofon verabschiedet sich Annika Petrasch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. We'll be right back.